Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hallo, meine lieben Enliven People, willkommen zu einem neuen Podcast eures hoffentlich Lieblingspodcasts, nämlich natürlich hier bei Enliven. Und ich habe einen ganz fantastischen Menschen im Internet entdeckt, aufgetrieben. Er ist normalerweise auf seinem Hauptchannel unterwegs, nämlich Entropy, und erklärt uns Wissenschaft schnell und deftig, so wie sich das gehört. Er hat aber tatsächlich vor kurzem auch einen Gaming-Channel aufgemacht, nämlich Broken Entropy, der liebe Roman. Und ich finde diesen Channel ganz fantastisch und ich dachte mir, der hat wahrscheinlich sehr viel zu erzählen und das könnte er mir auch alles erzählen in einem Podcast, und deswegen bist du heute hier. Und wir haben uns gedacht, boah, was wäre denn so das hammerschlimmste Thema, was man so als erstes Gesprächsthema zwischen zwei Menschen nehmen kann. Und ich glaube, wir haben es gefunden. Es ist die schlechtesten und die besten Open Worlds und gehören sie eigentlich ausgestorben. Und deswegen bist du heute hier. Hi.
Hi, ich bedanke mich natürlich erstmal für das herzliche Willkommen. Es freut mich sehr, hier zu sein und natürlich über unsere Lieblingsthemen zu sprechen, Gaming und vor allem Open Worlds. Und da haben wir, glaube ich, auch beide eine ganze Menge zu erzählen. Ich erinnere mich noch, unser Erstgespräch sollte eigentlich nur vielleicht 15, 20 Minuten dauern, hat aber, glaube ich, eine Stunde oder länger gedauert. Wir hatten viel zu erzählen.
Das sind immer die besten Vorgespräche. Also wenn es nur 2 Minuten gedauert hätte, hätte ich mir irgendwie Sorgen gemacht. Das ist ja komisch. Ja. Nee, aber wir hatten eine Liste an mehreren Themen und vielleicht machen wir sie auch alle, aber das Schwierigste auf dieser Liste war Open World. Ich habe es dir schon verraten, aber die Leute wissen es tatsächlich ja nicht. Aber was würdest du schätzen, wie viele Open-World-Spiele gibt es da draußen, seitdem Ubisoft das so ein bisschen losgestoßen hat? Klar, es gab auch ein paar vorher, aber Ubisoft sehe ich da als Hauptverantwortlichen. Was meinst du, wie viele Open-World-Videospiele gibt es?
Nun, ich kenne die Liste. aber ohne die Liste, ganz ohne die Liste, ich habe mir nämlich Gedanken zugemacht, so, okay, wie viele wird es denn schon geben? Ne? Und ohne die Liste hätte ich es maximal auf 150 geschätzt. Mhm. Das wäre so meine Zahl gewesen, so, aber es stellt sich raus. Wie viele sind es denn? Was hättest du denn geschätzt, ohne jetzt, ohne die Liste?
Ich hatte gedacht, ne, ich werde ganz bestimmt keine Liste finden, auf der alle Open Worlds notiert sind. Kein Mensch wird sich diese Mühe gemacht haben. Also meinetwegen 10, 20 Open Worlds werden gerankt werden, aber niemand wird sich die Mühe machen. Doch, Gott sei Dank hat Wikipedia sich die Mühe gemacht. Ich hätte jetzt ja auch irgendwie auf 2000, also nee, 2000 hätte ich jetzt irgendwie unrealistisch gefunden, aber hätte ich jetzt zum Beispiel nur 500 gesagt, wäre mir das zu wenig vorgekommen. Ne? Das ist ja so eine Zahl, die kann ja richtig hart eskalieren. Und tatsächlich liegt es in der Mitte, denn es sind anscheinend laut Wikipedia, ob das stimmt, schauen wir mal, 837 Stück. Und das ist eine große Zahl, I think.
Das ist eine extrem große Zahl. Ich meine, ja, da sind noch Titel, die vielleicht noch nicht rausgekommen sind, wie zum Beispiel Crimson Desert. Aber da gibt es auch Titel wie zum Beispiel B-Movie. Hätte ich auch nicht dazu gezählt. Deswegen, wow, die Zahl hat mich schon ein bisschen umgehauen, um ehrlich zu sein.
837, und wir werden sie heute natürlich alle ranken, Quatsch.
Wirklich alle ranken. Wir fangen mit 4D meiner anderen, 7 Days to Die. Ja,
Quatsch. Was ist auf deinem 830. Platz? Ja, auf meinem 830. Platz ist ein Spiel, mit dem du niemals rechnen wirst. Nein, wirklich. Oh Gott. Ich bin erstaunt, dass wir offiziell eine Antwort haben. Ich sagte aber auch gleichzeitig, 837 in einem Genre sagt mir auch, dieses Genre ist so komplett überlaufen. Wir hatten mal eine Hochphase, wo wirklich jedes Spiel in einem Trailer ein Open World war. Ich bin froh, dass es abgenommen hat. Ich sag dir aber auch, für mich haben Open Worlds definitiv ihren Zenit schon dreimal überschritten. Ich brauche keine Open World, um glücklich zu sein. Wie geht's dir damit?
Das Problem ist, ich bin halt mittlerweile ein alter Sack, muss ich ehrlich so gestehen. Ich bin halt jetzt 33, ne? Ich habe eine Tochter, ich habe einen Hauptjob, YouTube und so weiter und so fort. Was sehr viel Zeit von mir halt alles irgendwie erfordert. Das heißt, ich habe generell eigentlich nicht mehr so viel Zeit, die Ultra. Also, Assassin's Creed Valhalla. Riesige Open World, ne? Absolut leer, nichts zu tun. Wir kommen schon gleich zu meinen Verhassten, aber der Punkt ist einfach nur, es ist viel zu viel. Das brauche ich nicht. Gib mir bitte ein Spiel, das vielleicht 10 Stunden geht, 20 Stunden geht und ich bin zufrieden damit. Und es muss nicht Open World sein, es kann auch wirklich geradlinig sein. Und momentan bin ich tatsächlich einfach nur müde. Und viele Spiele überspringe ich auch mittlerweile. Schaue mir Tests an. Vielleicht teste ich sie auch nur ein bisschen an. 20, 30 Minuten, das reicht mir. Aber wenn das Spiel so viel von mir verlangt, wo es irgendwie einfach nur anfängt, Arbeit zu werden statt Spaß, dann habe ich keine Lust dazu. Dann muss ich ehrlich gesagt, nee, lass mal.
Es erscheinen ja tagtäglich so und so viele Spiele, dann kommt's Trailer, dann gibt's Hype, ne? Und also man kann ja allein schon Burnout dadurch haben, nur weil man Gaming liebt, weil man ja nicht weiß, wo soll ich jetzt bitte all diese Spiele noch eintragen, ne? Und dann gibt's noch den Pile of Shame und so. Und dann sage ich mir auch bei so einem 200-Stunden-Klopper so, wo soll ich das bitte irgendwie in meiner Woche einteilen? Ich sag dir auch richtig, ich bin auch für kürzere Spiele, denn gleichzeitig hat die Industrie auch gezeigt, nur weil du mehr Geld in die Entwicklung eines Spiels steckst, heißt das noch lange nicht, dass es sich auch 30 Millionen Mal verkauft. Das kann auch nach hinten losgehen. Ich glaube, auf dem Fließband oder beziehungsweise am Reißbrett sieht so ein Open-World-Spiel richtig gut aus, ne? Das hat auch ganz, ganz viele Stunden und so. Und bei einem 15-Stunden-Spiel, ja, wenn alle Leute es durchgespielt haben, ja, dann sind wir ja auch durch damit. Aber du hast schon recht, ne? Irgendwie ist es Arbeit, irgendwie ist es Langeweile. Ubisoft ist dafür ja altbekannt, dass es sehr, sehr generische Open-Worlds sind. Ich kenne nur
wenige. Ubisoft ist ja der Vorreiter, ja, definitiv.
Ne? Die haben es halt vorgebracht und ja. Das hat mittlerweile so weit geführt, dass die allererste Open World nach einer langen Open World Müdigkeit, die ich richtig gut fand, nämlich Ghost of Yotai, das war mal wirklich eine interessante neue Open World. Und trotzdem bin ich irgendwie müde, ne? Ich kann ihr nicht sehr viel Zeit schenken, auch wenn alles, was ich da gesehen habe, mich begeistert hat. Es ist so, glaube ich, eine der letzten Open Worlds, die mich, glaube ich, noch so ein bisschen begeistern können.
Also bei mir ist halt die richtige Begeisterung, so wirklich so richtige Begeisterung, war zuletzt bei Elden Ring. Und ich muss sagen, Ghost of Yotei ist das zweite Spiel, was mich an Elden Ring erinnert hat. Was ich sehr, sehr irgendwie interessant fand, weil ich auch Lust hatte, in Ghost of Yotei einfach nur rumzulaufen, nichts Besonderes zu tun, ohne Ziel, vom Pferd absteigen und einfach nur wirklich im langsamen Tempo irgendwo hingehen, weil ich einfach nur die Szenerie genießen wollte. Und das Tolle bei dem Game ist, es hat mich nicht gezwungen, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen, sondern so, hey, hier ist eine Open World, erkunde sie selber. Und irgendwie kam dieser Funke bei diesem Game wieder zurück. So, oh, okay, ihr zwingt mich nichts zu machen. Ihr wollt nicht unbedingt, dass ich dahin hingehe und diese Mission mache, damit ich den nächsten Punkt auf meiner Liste abhaken kann. Sondern, hey, geh und erkunde. Vielleicht findest du was, vielleicht auch nicht. Und das war sehr interessant zu sehen. Und ich finde, einen ähnlichen Ansatz, dazu können wir aber später kommen, hat auch Avowed versucht. Es war sehr interessant.
Und das ist, das finde ich super interessant, dass du das mit einbringst, ne? Weil man kann auch große Spiele kleiner denken und ich finde, Obsidian macht da das wirklich richtig. Man muss nicht immer nur von einem Extrem ins andere Extrem, man kann auch in der Mitte bleiben. Guter Punkt. Bei Ghost of Yotai hat mich tatsächlich auch so ein bisschen, ne, ich wurde nicht erdrückt, ne? Ich habe nicht irgendwas gefunden und dann, ja, du hast einen von 500 Schreien gefunden oder du hast eins von 500, du hast eins von 600 gefunden. Ich fand es bei Ghost of Yotai angenehm, dass jeder Schritt mich so ein bisschen belohnt hat. Kein Schritt hat mich gelangweilt. Und Dinge, die ich gefunden habe, haben mich quasi motiviert, einfach weiterzumachen. Diese Welt war irgendwie einladend. Und ich glaube, das ist das Schlimmste an den Open Worlds, also gerade an den Negativbeispielen. Sie sind nicht besonders einladend, ne? Sie sind zahlentechnisch groß, ja. Quadratmetermeilen und so. Und oh, es gibt ganz viele Aktivitäten. Aber ich habe mich immer gewundert, oder sagen wir mal, ich hatte keine Motivation, mir das anzugucken, ne? Und irgendwo ist was anders bei Ghost of Yotai, warum ich da wieder Lust habe, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Und ich würde vielleicht ein Beispiel einwerfen, woran das liegen kann. Sei es auch nur so was Generisches, wie zum Beispiel, dass man sein Lager aufschlägt und sich zu Bett ruht, ne? Zu Bett legt. Und das ist ja ein ganz normaler Vorgang in Spielen. Aber wenn ich das in Ghost of Yotai tue, kann es sein, dass ich einen Albtraum habe und im Albtraum gegen jemanden kämpfen muss, am nächsten Morgen erwache. Und es gibt so ganz viele kleine Überraschungen in Ghost of Yotai, die das alles wieder so organisch machen, dass jeder Punkt sich so ein bisschen individuell anführt und nicht, als würde ich eine Liste abarbeiten. Nicht schlecht, Ghost of Yotai, nicht schlecht.
Ich glaube, der Punkt hier, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so der Fall ist, aber ich würd's zumindest denken, es ist ein bisschen langsamer alles, ne?
Ja.
Es ist ein bisschen so, wenn du so ein Camp aufschlagen möchtest und schlafen möchtest, dann dauert das halt seine Zeit. Dann sitzt du erstmal vor dem Camp und schläfst nicht direkt und du kannst dann entscheiden, okay, koche ich was, spiele ich ein Lied, falls da jemand ist, rede ich mit denen und dann kann ich mich entscheiden, schlafen zu gehen. So, es ist alles so ein bisschen bedacht. Und das nimmt dir zwar ein bisschen das Tempo weg, aber auf eine sehr positive Art und Weise, wie ich finde.
Das hat mich, das widerspricht aber eigentlich allem, was so aktuell so Trend ist, ne, weil.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Alles muss ja schneller, voller, größer sein. Wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. In Ghost of Yotei war irgendwie alles langsamer. Ich habe es nicht als zu langsam empfunden. Das war kein Schneckentempo. Es hat mich nicht gelangweilt. Ich glaube, das hat mich in Ghost of Yotei beeindruckt. Es war langsam, aber nicht langweilig. Ne? Während du jetzt gerade beispielsweise schon Assassin's Creed Valhalla eingeschmissen hattest, auch das ist ein interessantes Beispiel, weil diese gesamte Hauptstory ja so unglaublich gestreckt ist. Dieses Spiel hat ja den Fluch, dass es niemals enden möchte. Jedes Mal, wenn du das denkst, oh, gleich kommt der Abspann. Nein, spiel noch mal 10 Stunden weiter, weil dieses Spiel ja anscheinend Angst hat zu enden. Und wenn es dann vorbei ist, dann hast du auch wirklich, blickst du auf ganz viele Stunden zurück, wo du eigentlich nur nicht wirklich viel erlebt hast. Du wolltest eigentlich nur den Abspann erreichen. Ne?
Also warum habe ich den Mist gemacht? Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Und da, weil du vorhin den Punkt erwähnt hast mit Aufmerksamkeitsspanne, da muss ich zurück an Red Dead Redemption 2 denken.
Mhm.
Weißt du noch, kennst du noch die Kommentare zu Anfang, als das Spiel rauskam, von einigen Spielern, nicht von allen. Natürlich ist das Spiel sehr beliebt und so weiter. Aber die ersten Stimmen, die ich so gehört habe von einigen Gamern, in Anführungsstrichen, muss ich ehrlich dazu sagen, wie langweilig. Das dauert Stunden, bis es anfängt. Wobei das Intro einfach nur sich Zeit lässt, die Charaktere vorzustellen, das Gameplay vorzustellen und einfach mal die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Es war, finde ich, sehr, 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 sehr interessant, dass du halt wirklich, ich habe 2 Stunden allein für das Intro, glaube ich, gebraucht, weil ich mir Zeit gelassen habe. Ich habe mir die Hoden des Pferdes angeschaut, ob sie wirklich kleiner werden oder nicht. es war ein sehr wichtiger Punkt für meine persönliche Charakterentwicklung. Ich musste das sehen.
Ich meine, diese Stimme kannst du heute immer noch bei Red Dead Redemption 2 finden. Du musst nur in 1-Sterne-Rezension bei Amazon reingucken. Wir werden gleich auch noch kurz über Death Stranding sprechen. Aber ich finde es so, wir kristallisieren gerade so ein paar Open-World-Spiele raus, die was richtig gemacht haben. Und ich hatte bei Red Dead, ich habe den Anfang kürzlich schon wieder gespielt. Es ist ja, ich finde, er ist ja nicht er nimmt sich seine Zeit. Er ist ja nicht wirklich langsam, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde wieder so ein Quentin Tarantino Django Unchained
absolut,
oder Hateful Eight. Ich habe solche Hateful Eight Vibes, wenn ich das spiele, aber
der Anfang, ne?
Ja, vor allem der Anfang. Ich kann irgendwie nicht auseinanderhalten, ob ich gerade einen Film spiele oder ob ich ein Spiel spiele, ne? Weil ich so richtig krass in meine Rolle halt hinein versetzt werde, reinschmelze und so. Und diese Übergänge zwischen Sequenzen und Gameplay ist so schwimmend miteinander. Man merkt halt einfach, Rockstar hat das Geld dafür, sowas so krass zu inszenieren. Also Inszenierung ist so unglaublich wichtig. Und dann hast du wiederum auch wieder so ein Gegenbeispiel. Wir werden oft immer sagen heute, ja, die Open World ist gut, aber schauen wir uns mal kurz wieder eine Ubisoft Open Open World an. Und da ist es zum Beispiel auch gerade so, du merkst, es ist so maschinell, es ist so alles so konstruiert, so roboterhaft, ne? Weil gerade in Open World ist es so, du kriegst am Anfang so eine kleine Story präsentiert, jetzt sollst du Rache empfinden und dann heißt es, dass du losgehen musst, du hast keine Motivation, du kennst keine Person, du hast eigentlich auf gar nichts Lust und dann wirst du in der Welt ausgelassen. Und ich glaube, gerade auch bei Open Worlds ist es, glaube ich, so unglaublich wichtig, dass der Anfang dir so einen richtig krassen Schubser gibt, ne? Anfang ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch bei einem Open-World-Spiel unglaublich wichtig, weil wenn du kein Feuer hast, dann hast du auch keinen Bock weiterzugehen.
Absolut, absolut, ja. Und ich muss sagen, trotz dessen hat Valhalla das bei mir irgendwie geschafft, weil ich die Rache-Story interessant fand. Da hat es aber so nach 2-3 Minuten hat mich da was ganz, ganz, ganz anderes abgeschreckt, weil es ist schön, eine Open-World zu haben. Man muss auch, finde ich, das richtige Gameplay dazu haben. Aber der Punkt ist, was ich sehr interessant finde, was du vorhin angesprochen hast, wenn du bei Ghost of Yota irgendwo hingehst und einen Schrein findest, und da bist du jetzt, und du hast ihn entdeckt, dann kriegst du eine Belohnung und das war's. Und plötzlich denkst du dir, oh, ich habe was entdeckt. Cool. Dann gehe ich jetzt weiter irgendwie auf meinem Weg. Und bei Valhalla, was du auch vorhin erwähnt hast, du kriegst da was angezeigt. So, hey, 1 von 500 Sachen, 1 von 10 Sachen, 1 von 20 Sachen. Denkst du, es könnte tatsächlich an dieser Einblendung liegen, die dir sagt, hey, du hast noch fucking, sorry fürs Fluchen.
Überhaupt kein Problem.
Du hast noch Arbeit vor dir. Weißt du, weil das finde ich ein bisschen ein interessanter Punkt. Was ist denn, wenn ich jetzt in Shadows, wenn ich Shadows spiele, ich entdecke einen Schrein, ich entdecke etwas Interessantes und dann steht da nicht da, du hast 1 von 5 Sachen entdeckt, sondern du hast 1 von 10 Sachen, sondern da steht gar nichts. Ich habe es einfach entdeckt. Ich finde, dass dieser Aspekt, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber es ist halt auch so tief in der DNA von Ubisoft drinne, so diese Checkmarks, diese angebliche Motivation, noch mehr Sachen zu finden, dass es so schadet. Und es könnte gefixt werden, indem du es einfach nur weglässt.
Das ist ja auch, ne, das ist ja, es hat so einen ekelhaften Beigeschmack, ne? Wir sind auch dann gleich schon wieder bei dieser Icon-Diskussion, ne? Wenn man eine Open World aufmacht. Ich glaube noch, es war irgendwie so damals so krass mit meinem ersten Open World-Spiel, wo man dann quasi rausgezoomt hat, man hat die Karte gesehen und dachte, oh Gott, ist das groß. Oh Gott, was kann ich hier viele Spielstunden zubringen? Und dann springst du mal 10 Jahre in die Zukunft und dann ist, wenn du in die Map gehst und rauscrollst, denkst du dir so, oh nein, oh, das wird so viel Zeit fressen. Oh mein Gott, ist diese Welt groß. Und dann kommen diese ganzen Icons und das kannst du ja mittlerweile auch abstellen. Und da finde ich zum Beispiel interessanten Beispiel, was oft gar nicht so in der Open World, so eine Open World Diskussion erwähnt wird, aber Horizon Zero Dawn beispielsweise oder Cyberpunk 2077, die haben genau diese Open World Krankheiten, die man Ubisoft immer vorwirft, aber sie selber haben es auch, dass sie halt ganz viele Icons und ganz viele Wiederholungen machen. Die machen storytechnisch wahrscheinlich deutlich mehr richtig, aber ja, es wird schon ekelhaft für uns, wenn wir Einblendungen haben, wenn wir Icons haben, wenn wir Welten haben, wenn es halt vorhersehbar wird. Wenn wir quasi, ne, ganz ehrlich, das Schlimmste ist, was bei einer Open World passieren kann, ist, dass du dich wie im Deutschunterricht fühlst, ne, vor einem langen Wochenende und der Lehrer oder die Lehrerin sitzt vor dir, ja, du denkst, du hättest jetzt Urlaub, ja, pass mal auf, ich liste dir alles auf, was du bis nächste Woche Dienstag zu machen hast, dass es sich wie Hausaufgaben anfühlt, ne, dass du diese riesige Liste an Dingen siehst, die du anscheinend tun musst und am schlimmsten sind es dann die Spiele, wo du sagst, könnte ich ja eigentlich liegen lassen und dann sagt dir aber das Progression-System, nee, musst du machen, weil du ja das eine richtige Level brauchst und dann sage ich dir, fick dich, Spiel.
Ja, und das ist eine interessante Frage. Das ist ein interessanter Gedanke, den man eigentlich, ich glaube, da braucht es wirklich einen Doktortitel für. Denn was ist denn eine gute Open World? Weil, nehmen wir mal als Beispiel Spider-Man, die letzten 2-3 Spider-Man-Games. Mhm. Ist die Open World fantastisch? Oh ja, das ist sie. Vor allem, wie du dich durch diese Open World bewegst, ist einfach nur fantastisch. Es ist so schnell designt, es ist vor allem auch so schön und so intuitiv. Doch ist das eine gute Open World? Weil am Ende ist sie genauso mit Icons gefüllt und mit den Aufgaben, die dich ehrlich gesagt ziemlich abfucken nach einer Weile. Macht das eine gute World aus? Oder was macht eine gute Open World denn im Endeffekt aus? Weil ich würde persönlich sagen, so ja, wenn man mich fragen würde, ist denn die Open World von Spider-Man fantastisch? Ja, aber sie nervt.
Und fühle ich voll, ja.
Ja, also, aber was macht denn eine reine fantastische Open World aus? Gehen wir mal auf die entgegengesetzte Richtung, wenn gar nichts ist. Ich weiß nicht, doch, man kann, ich finde, man kann Shadow of the Colossus, eins meiner Lieblingsspiele, zu meinem Lieblingsgame, zu einem Open World dazuzählen. Da gibt's keine Icons, da gibt's nicht mal irgendwie Mobs. Es ist einfach nur ein Game, wo du Bosse schlachtest und dich in einer Open World bewegst. Ist das eine gute Open World, wenn du absolut gar nichts drin hast? Was ist die Definition von Open World?
Ja, das ist total spannend. Ne? Und ich würde auch bei Shadow of the Colossus würde ich ja auch Death Stranding mit reinwerfen. Oder ich würde auch zum Beispiel sagen, die Open World von Red Dead Redemption, selbst im Remake fällt das einem eigentlich, glaube ich, auch mal auf. Sie ist unglaublich leer. Sie ist unglaublich groß, aber unglaublich leer. Man hat dort eigentlich gar nicht viel. Ich finde es bei Red Dead Redemption aber gerade für die Atmosphäre, gerade für die Wüste ist es ja wichtig, dass man eine Open World hat. Und dann wiederum haben wir die Diskussion wiederum bei Starfield, dass alle Leute vorwerfen, es hätte nicht diese 1300 Planeten gebraucht, obwohl das ja einer Simulation in des Universums wirklich nah rankommt. Deswegen, was wollen wir eigentlich? Und ich glaube, gerade bei Open World ist das Open wahrscheinlich deutlich wichtiger als das Worldige, weil wir, glaube ich, von solchen Spielen Freiheit haben wollen. Ne? Wir wollen die Freiheit, dass wir tun können, was wir wollen, dass wir in alle Richtungen gehen, dass wir unsere Geschichte schreiben können, die wir wiederum beispielsweise in Skyrim haben, weil wir in alle Richtungen gehen können und überall ein Abenteuer entdecken können. Oder du hattest es bereits gesagt, in Awoad, selbst wenn diese Welt deutlich kleiner ist, auch diese Welt funktioniert, dass wir in allen 360-Grad-Richtungen irgendwas erleben. Während wir wieder in Ubisoft in jede Richtung geht, du weißt ganz genau, was passieren wird, denn du wirst irgendwas abarbeiten müssen. Eine große, große Frage. Es ist eine gute Frage. Ich sag dir aber auch, oder
want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Würdest du mir dazu stimmen? Fortbewegung oder wie man diese Welt durchstreitet, das ist auch nochmal ein großer, wichtiger Punkt. Die Fortbewegung muss Spaß machen in der Open World. Wenn die nicht Spaß macht, dann schnell reisest du dich bis zum Tod.
Das ist ein interessanter Punkt. weil wenn ich sage, ja, die Fortbewegung muss Spaß machen und dann aber im gleichen Atemzug sage, ja, aber Death Stranding ist eins meiner Lieblingsspiele, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich fortbewegt und ob es einen Sinn hat. Weil irgendwann kommt es automatisch darauf hinaus, dass du anfängst, dich zu teleporten, ne? die Funktion zu nutzen nach einer Weile. Weil es ist so schwierig.
Ich finde es interessant, weil du, dann würde ich es nochmal anders definieren. Es muss ja irgendwann eine unterhaltsame, Anführungszeichen, Erfahrung sein. Nämlich bei Death Stranding würde ich ja sagen, sogar da ist das Durchqueren der Welt ist ja schon die Erfahrung. Das ist das Gameplay, ne? Und dann würde ich noch den Punkt dazu setzen, was ich gerade an Death Stranding spannend finde. Oder da du jetzt eben schon Spider-Man erwähnt hast, das in New York spielt. Und Division spielt auch in New York. Division wiederum, es ist Ubisoft ist Publisher, Ubisoft ist hier nicht Entwickler. Das muss man immer berücksichtigen. Aber ich finde, dass New York in Division spannender als das in Spider-Man, weil erstens die gesamte Kulisse ist spannend und jeder Schritt ist auch gleichzeitig gefährlich. Ne? Also entweder macht es Spaß, sich zu bewegen, beispielsweise in GTA mit dem Auto halt lang zu fahren, oder es ist halt jederzeit eine Gefahr. Du weißt nie, was zwischen A und B passiert. Und ich glaube, wenn du dich in Spider-Man am Netz schwingen satt gesehen hast, dann ist es das auch schon gewesen, ne?
Definitiv. Dann hat das, und vor allem, weil du ständig halt gezwungen wirst, irgendeinen Scheiß zu machen.
Richtig.
Auf der Map, weil du willst von Punkt A nach B kommen. Aber zwischendrin hast du 500 Sachen, auf die du ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock hast. Und die blinken, die sind da, du kannst sie mit deiner Sicht da aktivieren und irgendwie verliert sich die Welt für mich. Ich meine, wie gesagt, das ist ein großartiges Spiel. Aber die Welt verliert sich nach einer Weile. Sie bleibt wunderschön, aber sie ist irgendwie Sie ist nervig. Ich glaube, das ist das Wort. Sie ist einfach nur nervig.
Ja, aber sie existiert, ne? Und gleichzeitig kenn das, ne? Du gehst durch eine Open World und du bist jetzt richtig stur und ignorierst alles. Und gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, was zu verpassen, ne? Das ist so ein bisschen, ja, als würdest du quasi in Berlin leben, aber du gehst nie raus. Und dann denkst du immer auch, boah, wenn ich jetzt reingehen würde, boah, was könnte ich denn da alles erleben? Gleichzeitig so, du kannst deine Zeit auch sinnvoller verbringen, als alles abzuklappern. Aber das sorgt in mir immer für Druck und Stress, ne? Wenn ich diese Icons sehe. Und immer, wenn irgendwas was anscheinend immer eine Aktivität ist, die ich anscheinend gerade machen soll.
Okay, was ist aber, wenn man das weglässt, wenn man diese ganzen Icons, wenn du die nicht mehr brauchst, was ist, wenn du sie weglässt? Ist es dann immer noch eine lebendige und gute Welt? Weil, wie gesagt, bei Spider-Man nerven mich die Icons, weil sie etwas faken, was ich gerade nicht möchte. Wenn man sie weglässt, bleibt das Spiel oder wird die Erfahrung dadurch verbessert? Und ich finde persönlich, ja. Die Erfahrung wird dadurch ziemlich, ziemlich gut, weil ich möchte dann vielleicht irgendwo anhalten. Ich möchte dann vielleicht irgendwo mir was anschauen. Ich möchte ein paar NPCs verfolgen auf eine sehr creepy Art und Weise. Oder ich möchte einfach nur dann irgendwas tun. Aber sobald ich diese Icons persönlich sehe, will ich einfach nur von A nach B kommen, damit mich nichts abfuckt. Und da kommt es aber auch ein bisschen auf die Balance an. Wenn ich jetzt ein Spiel nehme, was ich zuletzt gespielt habe, Dragon Ball Z Kakarot. Mhm. Die Welt ist schön designt, ich finde die ziemlich nice, aber die ist so unfassbar langweilig, weil es weder Icons gibt, noch gibt es in der Welt was zu tun.
Das heißt auch noch nicht mal die Fortbewegung macht Spaß. Kannst du da so als Super Saiyajin über die Map fliegen vielleicht?
Genau, das ist der Punkt, weil apropos Fortbewegung, denn da ist die Fortbewegung nämlich verdammt geil. Du kannst schnell fliegen. Und es macht auch bis zu einem gewissen Punkt Spaß, bis du realisierst, dass du dich gegen oder durch eine vollkommen leere Welt bewegst. Und ja, es ist eine schwierige Frage, die du gestellt hast. Was ist es am Ende? Bewegung, wie man sich bewegt? Oder ist es die Open World selbst?
Wie stehst du persönlich zur Mafia, denn das ist immer super interessant in der Konkurrenz zu GTA. Ne, GTA, wir kriegen Open World, wir kriegen aber auch Gesellschaftssatire. Ne? Das ist ja alles irgendwie eine reine South Park-Folge, wenn du in GTA unterwegs bist. So, Mafia wiederum hat an sich, gerade der erste Teil hat keine richtige Open World, denn du wirst immer nur missionsweise ja quasi ausgesetzt. Und wenn du dann ausgesetzt wirst, sollst du eigentlich auch die Mission machen, du sollst nicht abgelenkt werden. Und ich finde dieses Spielprinzip total spannend, weil währenddessen, das ist für die Story richtig, richtig gut, dass mir diese Welt suggeriert wird. Ich hätte auch keine Lust rumzufahren, weil ich die Story richtig gut finde. Wie siehst du das?
Ich muss ehrlich sagen, kein Spiel hat mir je ein besseres Gefühl gegeben als die erste Stunde von Mafia 2. Es ist ein verschneites, ich glaube, San Francisco soll das sein, ne? Oder Chicago, nee, ich glaube San Francisco. Der erste Teil war Chicago.
Also es ist so oder so eine fiktive Stadt, aber ja, richtig.
Genau, es ist eine fiktive Stadt, ja. Und du kommst, oh Gott, meine Erinnerung, ne, aber du kommst, entweder kommst du aus dem Gefängnis oder du kommst gerade frisch aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber du kommst auf jeden Fall irgendwo zurück. Mhm. Du wirst abgeholt, du setzt dich in ein Auto, es ist alles total verschneit und Frank Sinatra läuft. Oh, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich einfach nur an diesen Moment denke, wie unfassbar stimmig er war. Er war nicht mal, ich finde, ja, Atmosphäre war voll da. Er war aber nicht voller Atmosphäre. Es war kein Red Dead Redemption. Es war einfach nur ein Moment gefolgt von oder ausgeführt durch Entscheidungen, die mich persönlich so extrem im Positiven triggern, dass ich es einfach nur wahnsinnig fand. Und auch im Nachhinein hat mir das Spiel, ja, es war keine so diepe Open World wie in GTA. Da war auch nicht so viel zu tun in der Open World, aber sie war da. Und sie gab mir das, was ich wollte. Ich liebe diese Zeit. Ich finde die Zeit fantastisch. Ich liebe Frank Sinatra. Für mich also vor allem ein Riesenvorteil, wenn da irgendwie Redback-Musik läuft oder so. Mafia 2, ich habe da sehr schöne Gedanken. Aber ich glaube, das ist eher was Persönliches. Weil das für mich eine sehr schöne Erfahrung war, weil ich selbst einfach nur Fan bin davon.
Ich muss sagen, das, sowas kriegen wir beispielsweise ja in GTA gar nicht geboten. Ne? Also die halten sich ja zeittechnisch eher so 80er, 90er auf. GTA 5 ist ja relativ modern. Aber wir würden von GTA niemals etwas in der früheren Zeit bekommen. L.A. Noire ist nicht von Rockstar, das haben die ja quasi nur gepublished. Und es lässt sich auch mit GTA so richtig gar nicht vergleichen. Ich finde es, also Gameplay und Welt, das kollidiert so ein bisschen miteinander. Ich glaube, da scheitert das Erwartungsmanagement. Aber was wir ja wirklich von Mafia bekommen, ist ja wirklich von Hangar 13. Das sind ja mal wirklich interessante Welten und da kannst du dich an den Details gar nicht satt sehen. Ne? Und sei es nur so Radiokanäle mit so richtig knisternden Geräuschen, diese alten Karren, die du spürst. Ne? Und auch hier wieder die Ankunft ist halt auch so wichtig. Und ich finde dieses, ne, vom Tellerwäscher bis zum Millionär, das ist auch etwas, das musst du in dieser Welt irgendwie spüren. Ne? Am Anfang wirst du irgendwie, weiß ich nicht, hast du nichts zu bedeuten, du darfst dich in manchen Gegenden gar nicht aufhalten. Du fährst die hässlichsten Karren und irgendwann fährst du die richtig krassesten Karren und so. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt bei einer Open World. Man muss sie irgendwie auch erobern, ne? Und das spüre ich in Mafia definitiv. Ja, ich spüre es auch in GTA, aber ich finde die Welten von Mafia, unabhängig davon, ob ich da jetzt so viel Krasses machen kann, sie ziehen mich halt mehr rein, weil das ist mir eine Welt, die ist mir deutlich fremder als sämtliche GTA-Welten. Und hast du meine GTA-Welt gesehen, kennst du so ein bisschen den Charme. Und ich könnte ja heute nicht noch mal Grand Theft Auto oder San Andreas spielen. Vice City vielleicht schon, aber ich kann dir GTA 5 kann ich dir nicht mehr spielen. Ich habe diese Welt, ich habe da alles gesehen, weißt du, das ist, das zieht mich nicht mehr rein. Mafia also, immer.
Ich muss sagen, sobald die Sekunde, Ice Cube Today Was a Good Day läuft. Ja, aber manchmal denke ich mir so, okay, ich würde gerne GTA San Andreas einfach nur wegen dem Song anmachen. Manchmal, ich kenne immer noch die Straßen auswendig. Ich weiß, wohin ich gehe, ich weiß, wohin ich fahre, ich kenne die Straßen noch auswendig. San Andreas hat mir zur damaligen Zeit, ich glaube, heute würde ich es nicht mehr spielen. Ich habe es auch noch nicht gespielt und ich will es auch nicht spielen, weil es würde mir alles kaputt machen. Aber damals, als ich noch, ich weiß nicht mal, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall nicht besonders alt. Nee, die Erfahrung, die toppt für mich sogar Mafia 2, muss ich ehrlich sagen.
Oha.
Ja, weil es sind diese Songs, die einem eingebrannt sind in den.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Kopf, ich glaube, es ist 99%. Ich glaube, du merkst langsam auch ein Muster bei mir. Es war die Musik. Es war einfach nur die Musik. Ich hab mir irgendwie ein Auto geklaut und dann habe ich diesen einen Sender angemacht, wo unbedingt Ice Cube Today Was a Good Day laufen musste, weil damals war das einfach nur ein hammergeiler Song für das Game. Und dann bin ich zu einem Shop gefahren, habe mein Auto getuned, bin wieder zurückgefahren und bin einfach nur durch die Stadt gefahren und bin dann irgendwie in diesen Waldbereich da links von der Stadt gefahren. Es war so krass. Ich kenne immer noch die Straßen, ich kenne immer noch die Wege, weil ich schon damals auch einfach nur, mir war nicht bewusst, was ich tue, aber ich habe die Atmosphäre so aufgefressen.
Ja, ich finde es total interessant, dieses Feature mit dem Radio, ne, weil du damit so gewissermaßen deinen eigenen Roadtrip ja so ein bisschen gestalten kannst, ne, und gerade beim Autofahren ist Radio hören ja nicht mal so, es ist nicht so unwichtig, weil du versuchst ja gerade so gewissermaßen mit dem Soundtrack deine Erfahrung einzufangen, ne, und wenn es nicht passt, wechselst du den Kanal. Und das ist ja spannend, weil es ganz vielen Open-World-Spielen gibt es ja kein Radio, und da lobe ich mir zum Beispiel Death Stranding, dass es hat jetzt im zweiten Teil hat es ein Radio, beim ersten war es halt auch so, dass immer mal wieder, wenn du du was geschafft hast und dieses Spiel belohnt dich ja auch nicht mit irgendwas, ne? Da gibt's nicht 500 von 500 und so ein Scheiß. Es gibt in Death Stranding so gut wie gar nichts, wo du belohnt wirst, weshalb du für jede Kleinigkeit total dankbar bist und sei es auch nur, dass du lebendig einen Hügel erreicht hast und dann ein Lied gespielt wird, was quasi gerade deinen Erfolg besingt. Gewissermaßen so ein externes Radio. Und das hat Musik hat meine Reise besungen. Ich glaube auch in Open World, wir brauchen dieses Reisegefühl und dieses Roadtrip-Gefühl, dass wir Erinnerungen kreieren können. Ich kann dir aber auch gleichzeitig sagen, wenn ich in Ubisoft durch ein Dorf reite und ein paar NPCs umgereitet habe, das ist für mich, das fühlt sich für mich nach gar nichts an. Ne?
Ja, ja. Und da du gerade Death Stranding ansprichst und auch an so Momente, die von der Musik begleitet werden, Death Stranding 2, es gibt da eine Stelle in dem Spiel, an dem du so ich weiß nicht, was das sind, digitale Linien, die du bauen kannst, über die du dann surfen kannst.
Ja.
Und ich habe mich sehr darauf bemüht, so ein Netzwerk auszubauen aus diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, Linien oder sowas nenne ich sie jetzt. Und es war eine dringliche Mission, ich musste irgendwo hin und dann dachte ich mir so, okay, Gott sei Dank hab ich die Dinge aufgestellt. Und es war nachts. Es war sehr bewölkt und es hat angefangen zu regnen und zwar richtig heftig. Und dann dachte ich mir, okay, ich lauf los, fange an, diese Linien da zu nutzen. Und auf einmal läuft der Song Churches, von den Churches, und zwar Nightmares. Mm. Es war, wow, ich wünschte, ich könnte den Moment nochmal erleben, wie geil das einfach nur war. Und natürlich in jedem Game, wo ich Musik selber entscheiden kann, welche Musik gespielt wird, wird bei mir Game Sound auf 70% runtergedreht, Musik auf 100. Es war ein wahnsinnig guter Moment, der sich für immer in mein Hirn eingebrannt hat. Es war einfach nur krass.
Ja, und ich finde, es gibt so viele Überschneidungen zwischen Death Stranding und Red Dead Redemption, gerade so von der, ne, von der Inszenierung her und so von der Langsamkeit. Und ich glaube, den Leuten fehlt in Death Stranding, glaube ich, die Waffen.
Ja.
Würde es mehr Waffen geben, würden die Leute das viel mehr verstehen. Aber die haben so viel gemeinsam. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Open Worlds du kennst, aber ich würde immer gerne mal eine Open World quasi so auf die Bühne setzen und dann bewerten wir das nochmal mit den ganzen Kriterien, die wir gerade erarbeitet haben.
Dark Souls.
Wir können Dark Souls gleich gerne besprechen, definitiv. Das ist auch nochmal, ja. Ne, das ist ein gutes Beispiel. Ich finde gerade die kritischen und schwierigen Beispiele noch interessanter. Ich schmeiß jetzt mal Days Gone in den Raum und schau mal, was passiert.
Habe ich nie gespielt.
Ist nämlich interessant. Bitte.
Das kam so eine Zeit, wie gesagt, ich habe drüber übrigens in meinem letzten Video drüber gesprochen, so ein bisschen über, ich habe es zumindest angeschnitten, über Gaming Trends. Und zwar dass Games einem Modezyklen folgen.
Ja, definitiv.
Vor einigen Jahren waren es Bögen, dann waren gefühlt überall Bögen drin.
Ja.
dann vor einigen Jahren in der Indie-Welt waren plötzlich Frösche das Ding.
Aha.
Jedes Indie-Spiel müsste Frösche haben. Ich fand's cool. Nicht jeder Gaming-Trend ist langweilig, ne? Sondern na, jetzt haben wir da halt den asiatischen Trend, den Japan, Asia, China-Trend, ne?
Ja, definitiv.
Der sich überall gefühlt durchzieht. Und zu der Zeit, als Days Gone rauskam, war halt der Zombie-Trend da. Mit dem Bogentrend. Und das hat mich so, ich habe genug Zombie-Spiele, es reicht. Und deswegen habe ich es gelassen. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe es gekauft, so mit vielen Spielen, aber ich habe es nicht gespielt.
Ich finde, Last of Us kam ja 2013 raus, da war diese Zombie-Welle ja, die durch The Walking Dead ausgelöst worden ist, die war dann relativ tot. Also Walking Dead war, glaube ich, da schon in der dritten oder vierten Staffel angekommen. Und man muss ja Naughty Dog zugute halten, die haben ja tatsächlich nicht dieses Genre quasi nochmal neu gehypt, sondern sie haben es ja mit etwas versehen, was wir normalerweise in diesem Genre gar nicht kennen, gerade nicht im Gaming, das mit so einer cineastischen Geschichte. Das hätte ja in jedem anderen Setting genauso gut funktioniert, aber das ist natürlich eine super interessante Mischung. Days Gone wiederum, während Last of Us ja super linear ist, es hat ja keine Open World, hat Days Gone wieder eine Open World und es macht ja irgendwie Sinn, wenn man dann so einen Biker spielt, da ist mal wieder, da werden wieder unsere Kriterien aktiviert, ne? Es ist ja super unterhaltsam, dann mit diesem Motorrad durchzufahren. Ich glaube, man hat mit dieser Figur nicht connected, das hat nicht die gleiche starke Geschichte wie Last of Us und es ist halt irgendwann auch repetitiv, denn das ist eine Gefahr, die jede Open World irgendwann hat. Tatsächlich Death Stranding für mich gar nicht, Red Dead Redemption auch nicht, aber jede andere nicht so gute Open World hat das Problem der Repetition, liegt aber auch gerade bei diesen ganzen Aktivitäten und Events, ne? Irgendwann brauchst du ja mal was Neues oder du brauchst was Knackiges, aber komm mir nicht mit den Events, weil die letzten 100 Sachen machst du dann nur noch durch, weil du es nur noch durchhaben musst. Und ich glaube, also gerade wenn du dir Last of Us 2 anguckst, es gibt ein open-worldiges Areal und das hat fantastisch funktioniert und so etwas findest du nirgendwo in Days Gone. Ich finde, Days Gone hat weiterhin eine starke Geschichte, nicht so stark wie Last of Us, aber es macht mit seiner Open World absolut gar nichts. Du kannst durchfahren, du musst von A nach B fahren und manchmal wirst du von Zombies angegriffen, aber das ist auch alles. Ich glaube, überrascht wirst du da nicht und das ist schlecht.
Ja, absolut. Absolut. Es fehlt halt so ein bisschen die Überraschung, auch wenn ich es nicht gespielt habe, aber es hat sich für mich auch irgendwie nicht so richtig angefühlt. Irgendwie Zombies und Motorrad könnte cool sein, aber in dem Moment dachte ich mir, nee.
Das Lustige ist, alle guten Missionen sind eigentlich lineare Missionen und dann hätte es eigentlich die ganze Open World gar nicht gebraucht. Das ist irgendwie, es ist bei manchen Spielen echt schade, wenn man die Open World hätte rausstreichen können und es bleibt exakt das gleiche Spiel, ne?
Weißt du, was ich persönlich hasse? Und ich weiß, da werde ich gegen einige Meinungen stoßen, die einfach nur sagen, so hast du sie nachher.
Jetzt bin ich umso interessierter.
Ich hasse die Welt von Borderlands. Jeden einzelnen Spiel.
Fühle ich total.
Es ist für mich keine Open World. Es ist für mich, geh zum Schauplatz B, wo du Leute abknallen kannst. Geh zu Schauplatz C, wo du Leute abknallen kannst. Geh zu Schauplatz D, wo du Leute abknallen kannst. Und jetzt, was denkst du, was passiert bei Schauplatz F?
Gott sei Dank mal was anderes.
Ja. es ist, die Welt ist für mich, eine Theaterbühne, die keine Deko drauf hat. Und das ist sehr, sehr, sehr langweilig, wie ich finde. Ich habe mich fast in keiner Welt, eigentlich so gelangweilt von der Welt wie von Borderlands.
So ein bisschen, wenn man durch die Fassade die Robotik dahinter sehen kann, ne? Die ganzen Gelenke und die ganzen Getriebe. Ich glaube, es ist immer am schlimmsten, wenn ein Game gamey, sehr, sehr gamey aussieht, ne? Fühle ich auch tatsächlich nicht, ne? Und gerade auch bei solchen Spielen ist es halt gerade, die Motivation ist nicht die Welt, sondern das Looten, dass du auch möglichst gute Waffen hast. Und das merkt man ja gerade bei den neuesten Beispielen, gerade bei dem neuesten Borderlands. Du kriegst halt wirklich nur Scheiß hinterhergeschmissen, damit du, wenn nämlich zu guten Kram hättest, dann wärst du ja schon längst fertig. Ergo muss man das so krass auseinanderzerren, damit du relativ spät echt wirklich gute Waffen bekommst. Und das hat, dann haben wir auch wieder mehr mit Arbeit zu tun. Ne? Gleichzeitig frage ich dich auch, ist es nicht gewissermaßen in Red Dead auch wiederum, dass du wieder irgendwo hinreitest und Leute erschießt? Exakt wie in Borderlands. Wo ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist, die Welt lebt. Die Welt, du fühlst es einfach. Du fühlst einen Vogel vorbeifliegen. Du fühlst ein Eichhörnchen. Das Ding ist, es gibt dir die Option, dieses Eichhörnchen mit einem Pfeil durchzubohren.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
und aus der Haut des Eichhörnchens was zu machen oder was zu essen zu haben. Ja? Es führt einem irgendwie weiter. Es bringt dir was. Du kannst abgelenkt werden. Du kannst sehen, okay, da ist ein Reh. Und jetzt mache ich mal was anderes. Ne? Statt jetzt irgendwo in der Stadt zu gehen, da ein paar Leute niederzuballern oder irgendwo hin. Nee, da ist ein Reh und ich möchte mir das Leder des Rehs irgendwie aneignen und daraus dann was weiteres machen. Das heißt, diese World gibt dir Freiheit. Diese Open World von Red Dead Redemption sagt dir, tu in dieser Welt, was du möchtest. Wenn du irgendwie eine Taverne, ich weiß gar nicht, wie es damals, ein Saloon. Dankeschön, ein Saloon siehst, dann weißt du, dass du da reingehen kannst und anstatt irgendwie zu ballern, kannst du dich 2 Stunden da hinsetzen und Blackjack oder Poker spielen. Das ist eine Option, die du hast und das kannst du auch tun. Du kannst zig weitere Sachen machen. Was ich gemacht habe, stundenlang, dieses Spiel hat ein Psycho aus mir gemacht. Ich habe Leute, die mich irgendwie, ich bin vorbeigeritten und irgendwer hat mich beleidigt, ohne Grund. Ich habe den Typen mit einem Seil gefestigt, habe den zu der nächsten Bahnschiene rübergebracht und habe gewartet, bis ein Zug über ihn drüber fährt. Oder, was ich auch gemacht habe, ich habe die Kutschen gestohlen und habe sie dann verkauft für gutes Geld. Und das hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Ich konnte machen, was zum Fick ich wollte. Kann ich das in Borderlands? Nein, ich kann nur von A nach B gehen und mich durchballern. Das ist die einzige Option, die ich habe, mit der Aussicht auf vielleicht möglicherweise guten Loot, den ich nicht wirklich kriegen werde.
Das ist super spannend. Gerade dieses Moralsystem, ne? Da bist du halt auch bei GTA und bei Red Dead Redemption richtig. Ich würde sagen, bis heute ist Rockstar deswegen der erfolgreichste Spieleentwickler, weil sie die einzigen sind, die Spiele machen, in denen wir Antagonisten sind, beziehungsweise sehr graue Charaktere. Wir sind in allen anderen Spielen sind wir leider Helden und das ist so super langweilig. Und das kann aber in Red Dead Redemption oder GTA, das kann jederzeit sich ändern. Und ich merke auch gerade in Red Dead Redemption, wenn ich so in einem Saloon bin und dann passieren diese kleinen Mini-Events, dass vielleicht jemand ausgeraubt wird oder so, das sind wieder Entscheidungen, dass ich in irgendeine Richtung gehen kann. Und ich kann mich jederzeit anders entscheiden. Wenn ich mich jetzt, nur weil ich mich 500 Mal so entschieden habe, heißt das nicht, dass ich genauso bleiben muss. Und dieses jederzeit eine Entscheidung zu treffen, ne? Wie du sagst, du hast eine Freiheit, du hast Entscheidungen. Und ich glaube, es ist dann falsch, wenn wir Pflichten haben. Gleichzeitig wiederum, Death Stranding liebe ich meine Pflichten, aber dann macht es auch wieder so ein spannendes Gameplay. Aber ich sag dir, dieses Poker-Minispiel, es ist ja nur ein blödes, kleines Mini-Aktivitätsdingchen in Red Dead. Es hilft mir immer so gut, meine Simulation, mein Roleplay zu spielen, weißt du?
Das ist eine Kleinigkeit.
Es ist bis heute ähnlich, du hattest das mit San Andreas erklärt, ne? Und bei mir ist bis heute, das war irgendwann 2014 war das, ne? Und ich hatte ein Urlaubssemester etc. Und ich spiele Red Dead Redemption und es regnet und ich bin in Mexiko und ich finde dann diesen einen kleinen Pub und es regnet draußen und ich gehe nach drin, um mit den Leuten Poker zu spielen. Draußen regnet es, die Leute unterhalten sich, dann werden Getränke abgestellt. Es ist nicht nur ein Pokerspiel. Das ist so immersiv in dem Moment. Da passiert so vieles gleichzeitig, man merkt es nicht mal.
Wow. Ich muss, je länger wir drüber sprechen, ne?
Ja.
Desto mehr merke ich, wie sehr ich mich gerade lechze nach Fallout New Vegas. Was für ein perfektes Spiel das einfach nur für mich zumindest ist. Ne? Ich rede hier nicht, also ne, das ist, es gibt nur meine persönliche Meinung. Aber du kannst, sobald du dieses, wie du gerade gesagt hast, sobald du Poker spielen kannst, das ist eine Kleinigkeit, Mann, eine Kleinigkeit. Aber sobald du diese Freiheit hast und in New Vegas hast du ein paar fucking Kleinigkeiten, die dich ablenken, ist es perfekt. Ich kann machen, was ich will. Und das ist, ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen so ADHS-Ding. So, ich habe manchmal zum Beispiel Ninja Gaiden, das neue Ninja Gaiden. Kann ich nicht. Ich habe das Remake, was sie, glaube ich, am Anfang des Jahres veröffentlicht haben, konnte ich nicht. Ich konnte jetzt eine halbe Stunde reinschauen und so, ja, okay, ciao, langweilig. Ist nicht, dass es langweilig ist. Es hat ein fantastisches Gameplay. Es macht richtig Spaß, dich durchzumetzeln. Aber ich brauche mittlerweile mehr. Ich brauche ruhige Phasen, ich brauche gechillte Phasen, ich brauche vielleicht irgendwas anderes außer das Gemetzel. Und ich glaube, aus dem Grund gibt es ein Spiel, worauf ich mich in nächster Zeit extrem, extrem, extrem freue, weil das, ich glaube, das Spiel wurde für mich gemacht.
Jetzt machst du mich neugierig.
Es heißt Ananta. Kennst du das?
Wie wird das geschrieben?
Ananta, so wie man es ausspricht. Also A-N-A-N-T-A.
Ach, ist es dieses GTA 6, ja, das ist.
Auf Crack.
Ja, ja, es ist dieses, das was gerade, ja, mhm, alles klar, mhm, ja.
Ja, Ananta klaut alles, klaut Spider-Man-Mechaniken, weil du kannst dich durch die Stadt schwingen, ist Venom-Mechaniken, Uncharted-Mechaniken, es klaut alles, was existiert, es klaut und es ist stolz drauf und deswegen liebe ich. Und ich glaube, es wird sogar von Sony selbst unterstützt. Also auch von den Entwicklern von Spider-Man, weil die das auch cool finden. Ich glaube, die haben sie beraten. Soweit ich nachgelesen habe, ich bin aber nicht sicher, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber ich habe gelesen, dass die Entwickler von Spider-Man Ananta ein bisschen unterstützen in den Swing-Mechaniken. Und ich find's geil. Ich find's geil, dass das Spiel existiert, weil nicht nur, dass es all die Elemente irgendwie zusammenwirft und daraus ein Actionspiel entsteht. Nein, du hast Housing-Elemente. Du kannst mit NPCs labern, du kannst Fotos machen, du kannst deine eigene Wohnung kaufen und sie einrichten mit Möbeln und so weiter und so fort. Du hast höchstwahrscheinlich hast du auch irgendwo Minigames überall verteilt. Und ich bin mir sicher, dass es dort Minigames gibt. Das Spiel wurde für mich gemacht. Es ist eine Open World, auf die ich so geil bin. Das ist echt unfassbar. Ich will das Game spielen.
Ich weiß nicht, ob sie mir nicht, sie ist mir vielleicht gar nicht zu wenig düster, aber das mag erstmal nur mein oberflächliches Problem sein und ich muss mich an den Look gewöhnen. Aber du sagst da wirklich einen sehr wichtigen Punkt, ne, dass wir in der Open World auch wirklich leben können. Nicht, dass wir dann quasi mit Arbeit zugemüllt werden, sondern dass wir darin leben können, ne, dass wir quasi unseren Charakter spielen. Und das kannst du in keinem einzigen Assassin's Creed. Das ist an sich ein lineares Spiel, in dem du keine Person ausspielen kannst. Hier wird's dir ja vorgegeben. Und dann darfst du dich mit neben Scheiß ablenken, weil der ja drin ist, weil der drin sein muss. Aber er hat ja keinen Grund, warum er drin ist. Das ist das Gleiche mit Origins. Du hast eigentlich so auf Zeit getriebene Rache-Story. Aber klar, du hast halt Scheiß, du hast ja Zeit für jeglichen Scheiß, den du halt noch machen kannst. Ich bin auf Ananta gespannt. Ich möchte noch eins einwerfen, weil ich gerne wüsste, wie du persönlich zwischen Fallout New Vegas und Fallout 3 stehst. Ich sag aber auch, ich habe mich die allererste Open World, in die ich mich verliebt hat, ist Skyrim. Und auch hier wieder, ne, ich kann Erinnerungen aufzählen, ich kann Momente aufzählen. Aber dieses Spiel ist erst dann perfekt für mich geworden, als ich das Housing-System durch den DLC dort drin hatte. Das ist irgendwie ironisch, weil, ne, du hast die ganzen Dungeons geklärt, aber so richtig angekommen in diesem Spiel bin ich erst mit meinem eigenen Haus. Und ab dem Punkt sagte ich dann auch, ich glaube, ich bin eher in der Fallout-Welt zu Hause. In Skyrim hast du so einen Fantasy-Vergnügungspark. Aber wenn du in Fallout rausgeschmissen wirst, reagierst du auf eine ganze Welt. Und das, weil diese ganze Welt halt untergegangen ist und du musst dich ja auch irgendwie darin behaupten. Und das packt mich in Fallout noch mal einen Ticken mehr als in Skyrim.
Ich komme gleich dazu. Ich würde noch mal kurz auf was erinnern, was du gleich vorhin erwähnt hast. Und zwar, dass Ananta, dass dir so ein bisschen das Dunkle fehlt. Ja, sozusagen das Dark-Ding. Das ist ein wirklich interessanter Punkt, weil bei mir ist es so, ich hab Lust auf das Quietschbunte. Manchmal, ich habe da so Mood-Swings, wo ich, manchmal brauche ich halt Dark Souls und irgendwie Hardcore und alles ist dunkel, alles ist untergegangen, alles ist Kacker. Aber manchmal brauche ich das Quietschbunte wirklich und alles ist happy und alles ist in Ordnung. Manchmal brauche ich Stardew Valley.
Weißt du, dass es noch cooler wäre, wenn ein Spiel beides hätte? Weißt du, dass ich nicht mehr das Spiel wechseln müsste, sondern es ist irgendwie beides. Und deswegen mag ich diese ambivalenten Sachen. Ne? Fallout hast den Humor drin. Bei Ananta, ich weiß nicht, ob ich da so eine kleine Horrormission hätte. Und wenn es eine gäbe, dann wäre ich schon ein bisschen mehr zu Hause.
Aber ich glaube, bei mir ist es so, Fallout 3 war mir nicht genug. Es war mir nicht genug abgefahren. Es war vor allem, man kann das irgendwie so zusammenfassen mit Fallout 3 ist für mich eine grüne Farbpalette und Fallout New Vegas ist für mich eine gelbe Farbpalette. Und die gelbe Farbpalette hat mir einfach noch mehr gefallen als die grüne.
Ich find's so,
irgendwie hat mir da was gefehlt.
Ich finde es so spannend, ne? Das eine ist von Obsidian, das andere ist von Bethesda. Und ich möchte ja einfach partout alles von Obsidian besser finden als von Bethesda. Bei Fallout 4 fällt mir das richtig leicht. Aber bei Fallout 3 muss ich sagen, beide Open Worlds sind super spannend, weil beide nämlich Hauptstädte haben. Und in Fallout 3 hast du halt Washington und in Fallout New Vegas hast du eben New Vegas. Und es ist super interessant, weil Washington in Fallout 3 ist ja die Hölle auf Erden. Jede Quest dort ist brutal, brutal einfach. Und eigentlich möchtest du nur noch tiefer dich graben und oft bist du nicht bereit dazu und musst später wiederkommen. In New Vegas wiederum ist die gesamte Quest-Magnet. Das ist halt in New Vegas wiederum, ne? Das spielt sich manchmal so ein bisschen, ich finde Fallout 3 spielt sich wie ein Survival-Spiel und Fallout New Vegas spielt sich manchmal mehr wie Vampire the Masquerade, weil das alles so sehr krasse soziale Quests sind, ne? Du kannst dir etliche Stunden in New Vegas zubringen und eigentlich gar nicht im Umland. Und diese unterschiedlichen Zirkulationen beider Spiele finde ich super interessant. Und irgendwie bin ich dann mehr in Fallout 3, weil ich da die Leere mag. Und in Fallout New Vegas feiert die Apokalypse und Fallout 3 kämpft gegen die Apokalypse. Und ich glaube, ich kämpfe lieber gegen die Apokalypse, als dass ich sie feiere.
Oh, ich habe sie gefeiert.
Ist auch berechtigt, ne? New Vegas ist toll.
Ich fand New Vegas auch vor allem witziger. Also die Atmosphäre war leichter, finde ich, weil sie so bescheuert war, ne?
Ja, Obsidian hat definitiv Humor. Das hat Fallout 3 nicht. Aber das haben wir ja schon gesagt, ne, je älter man wird, desto vielleicht erinnern sich Geschmacksrichtungen. Ich hätte New Vegas damals auch immer besser gefunden, aber ich muss sagen, Fallout 3 hat der nichtsdestotrotz Potenziale. Aber so eine krasse Casino-Atmo, das kriegst du halt nur in New Vegas.
Ich kann dir echt empfehlen, ich weiß nicht, ob es Modlisten für Fallout gibt.
Ich glaube aber schon. Definitiv.
Und ich zocke ja gerade zum keine Ahnung wievielten Mal Skyrim mit einer Modliste mit 3000 Mods durch. Es ist Skyrim, aber halt wirklich auf 2025 gebracht. Das wertschätze ich so sehr. Das ist jetzt nicht irgendwie es ist Skyrim, aber da ist irgendwie Herr der Ringe Musik oder da laufen Orks rum aus Herr der Ringe, sondern nee, die Modliste macht schon einfach nur die nimmt Skyrim aus 2013, glaube ich, und bringt es in unser Jahr. Und das feiere ich so sehr, so einfach nur modernes Skyrim zu spielen. Das, wenn halt Bethesda es nicht hingebacken bekommt, und das tun sie auch nicht, dann machen es halt die Modder, und die Modder machen es fantastisch.
Denke ich mir momentan bei Starfield auch so ein bisschen, ne? Es ist so ein bisschen die Space Titanic, die gescheitert ist, aber ja, Modder macht ihr mal, ne? Ihr habt ja ihr habt ja die Tools und so. Bin echt gespannt, was mit Starfield noch passiert. Ist für mich auch so ein bisschen die Dystopie einer Open World, aber gibt einen Grund, warum wir heute immer noch über Skyrim reden, ne? Übrigens von 2011, ja. Die hatten sich diesen Scherz gegönnt mit 11, 11, 11, 11. Ich finde dieses Spiel, unabhängig wie das aussieht, man kann ja Grafik auch austauschen und Elemente, man kann Texturen hübscher machen, aber du brauchst so, ja. Das Kernding von diesem Spiel bleibt einfach zeitlos geil. Hat auch wieder mit der Atmosphäre zu tun, hat mit der Welt zu tun. Ich finde auch, dieser ganze Soundtrack erzählt Geschichten über den Ort. Also du hörst durch den Soundtrack, kannst du diese Welt schmecken, meiner Meinung nach.
Whiterun, wenn du Whiterun kommst.
Oder die Nacht, ne, ja. Die Nacht ist so magisch. Ja. Oder ich liebe jede einzelne Stadt in Skyrim. Questtechnisch ist das wieder was anderes, ne?
Was ist deine Lieblingsstadt?
In Skyrim?
Ja.
Boah, das ist schwierig. Einsamkeit oder Riften? Einsamkeit hat immer so einen Playmobil-Look für mich und Riften ist so ein richtig rauchiges, ne, das ist so eine richtige rauchige Herbststadt. Das ist eine richtige Absteiger, aber ich liebe alles daran. Das ist Halloween Town. Riften ist für mich Halloween Town.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, kann ich zustimmen.
Ah, das ist halt, ne, das Ding hat halt Charme. Das hat so viel Charme. Das ist auch nicht tot zu kriegen. Was ist deine liebste Stadt?
Riften. Auch Riften.
Wir haben so viel gemeinsam.
Riften ist wirklich die tollste Stadt in Skyrim.
Aber weißt du, was ich gerade, guck mal, das mag ich an Skyrim. Es hat ja so richtig schöne Stellen, es hat auch so richtig düstere Stellen. Wir nennen gerade beide eigentlich eine Stadt, die eine Absteige ist. Aber ich finde es so unglaublich ästhetisch, ne? Also ich brauche nicht Sonne, ich brauche keine Sonne, die mir aus dem Arsch scheint in der Open World. Ich mag eher auch so ambivalente Sachen, ne? Deswegen, Und auch in Red Dead Redemption gibt's richtig schöne Orte, aber es ist auch eine fucking unheimliche Wüste. Und jetzt möchtest du mir Ananta schmackhaft machen. Ah, ich brauche
Ananta. Ananta wird fantastisch.
Ich wünsche dir, dass das fantastisch wird. Ich find's so scheiße dreist, aber ich find's auch gut, ne? Ich meine, wozu Dinge neu erfinden, wenn man sie auch echt gut kopieren und vielleicht besser umsetzen kann?
Ja, das ist es. Und ich finde Ananta, ich mag bisher, ehrlich gesagt, habe ich auch kein Problem jetzt mit einem Genshin Impact System. Also mit dem Monetarisierungssystem habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Aber da soll es tatsächlich so sein, dass die Charaktere alle umsonst sind, erspielbar sind und du zahlst nur für Cosmetics. Und da weiß ich ganz genau, hey, das ist ziemlich fair, das ist nice. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich da so zu viel Geld reinstecken werde. Aber ich bin bei sowas bin ich ein ziemliches Opfer. Du willst nicht wissen, was ich alles in League of Legends reingesteckt habe.
Ich habe hier schon diverse Menschen begrüßt, ihnen die Hand geschüttelt und ich finde immer, Genshin Impact spielt mehr mit dir, als du mit Genshin Impact. Ich finde solche Modelle immer so ein bisschen zweifelhaft, aber ich meine, wenn es klar kommuniziert wird, muss jeder wissen, wie er möchte, ne, in dem Sinne, aber das ist halt moderne Gaming-Industrie, ne?
Och, AAA-Industrie, ja. Falls ihr zuhört, macht bitte mehr Live-Service-Games, da wird es euch bestimmt finanziell gut gehen. Wir werden alle auf jeden Fall das nächste AAA-Spiel, AAA-Service-Game kaufen, bin ich absolut sicher.
Musst du dir mal überlegen, ne? 8 Jahre war Concord in Entwicklung und war dann, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch 8 Tage nur online war, aber dann wird das Ding einfach abgeschaltet. Also Zeit ist so unglaublich relativ, ne? Ich finde, wir haben die Diskussion jetzt ein bisschen aufgemacht, aber auch hier ein Beispiel ist natürlich Anthem. Das wird tatsächlich nächstes Jahr, werden die Server halt abgeschaltet. Die Leute, die das noch spielen, die können das halt auch gar nicht mehr spielen. Und es werden auch nicht mehr viele sein. Aber Anthem war auch so ein BioWare-Ding, wo man sich dachte, das ist nicht eure Stärke. Ihr macht sowas normalerweise nicht. Ihr kriegt sowas jetzt aufgezwungen und letztendlich ist da auch jeder irgendwie abgesprungen, keiner hatte Bock auf das Spiel. Ist aus der Entwicklungshölle halt aus dem Ofen rausgekommen und war komplett verbrannt und gameplay-technisch macht darin auch gar nichts Spaß. Da könnten wir
ich hatte übelst Bock auf das Game. Ich hab's auch. So genossen
ich
zu
auch.
Spielen.
Ich auch. Ganz ehrlich, ich war in London damals noch bei einem Preview-Event. Das war, ich habe mit einem Creative Director gesprochen, ich weiß nicht, ob er zum Zeitpunkt schon gekündigt hat, aber er war dann halt ein paar Monate später war er schon weg. Wahrscheinlich im Begriff schon zu gehen. Und die 4 Stunden, die ich das gespielt habe, die haben ordentlich Laune gemacht. Das Problem ist nur, wenn du das Spiel danach noch die 5. Stunde spielst, ab dem Punkt wird's dann schon langweilig.
Ja. Leider ja. Aber das Fliegen hat so viel Spaß gemacht. Ich weine Anthem immer noch nach. Nichts am Gameplay war irgendwie cool, also das Geballer und so weiter. Aber das Fliegen, es war so, es hat sich so gut angefühlt, es war so cool, aber der Rest war einfach nur beschissen.
Und vor allem, warum musste man immer diesen Anzug immer so abkühlen und so? Und ich habe irgendwie das Gefühl, man durfte nie lang genug fliegen. Da muss ich sagen, das ist eine coole Open-World-Transportmöglichkeit gewesen, die aber jetzt auch nicht so krass gut genutzt worden ist. Und wir konnten ja auch in der Open-World nicht überrascht werden. Ich glaube, das ist jetzt, wenn wir uns zurückerinnern, Ghost of Yotai schaffte es, mich zu überraschen. Und das ist schon lange nicht mehr passiert. Deswegen. Und es ist so interessant, weil ich denke mal, du hast auch Ghost of Tsushima gespielt, ne?
Ja,
und dem wird ja nachgehalten, es war das Assassin's Creed in Japan vor dem Assassin's Creed in Japan. Und ich finde, Ghost of Tsushima ist noch sogar noch mehr Ubisoftig durch seine generischen Nebenquests. Und Ghost of Yotai hat sich einfach entschieden, nein. Wir lassen einfach Stille einziehen. Wir geben euch Freiheit, wir geben euch Luft und das, was ihr entdeckt, ist wenig und das ist aber trotzdem cool und lädt euch zum Weiterspielen ein. Ich finde, Ghost of Yotai hat jetzt nicht mehr nichts mit Ubisoft zu tun. Ich möchte dir ein anderes Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Kennst du The Saboteur von Pandemic Studios?
Ja, kenn ich.
Und das ist für mich das eine Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg, was wir nie bekommen werden. Und auch das ist ein Spiel, was komplett untergegangen ist. Und das mag ich gerade bei so Genre-Königen nicht. Diese ganzen Experimente verschwinden. Ne? So 2000 bis 2010, es gab noch so viele Experimente, auch gerade im Open-World-Bereich. Aber heute hast du oft, dass wenn Sachen kopiert werden, dass es dann nicht funktioniert. Ne? Und deswegen, ja, GTA 6 wird total gehypt als das Open-World-Spiel schon schlechthin. Aber ich finde es so schade, dass wir so wenig über Alternativen zu GTA 6 sprechen. Ne? Beispiel ja, Sleeping Dogs, großartig. Und es ist auch immer, gerade, Klammer auf, im Horrorbereich freue ich mich, dass Silent Hill zurückgekehrt ist, damit wir nicht immer nur blöde Resident Evil-Klone spielen müssen. Nein, es gibt auch ein bisschen mehr Horror.
Aber wurde nicht ein Silent Hill genau zu dem, was es nicht sein wollte? Zu einem Resident Evil-Klon?
Nennen wir ein Beispiel.
Das Kämpfen. Einfach nur das Kämpfen.
Du bist. Wir machen die Silent Hill F-Diskussion auf. Ich bin gespannt. Ja, okay.
Ich finde, Silent Hill F ist einfach nur ein japanisches Resident Evil 6. Es verliert so den Horror. Jetzt hatten wir ja auch schon so gesprochen, sobald du die erste Waffe hast, ist einfach nur alles weg. Diese unfassbar gruselige, interessante Atmosphäre, das Setting, was es die erste halbe Stunde hat, so, wow, was zum Fick, wie gut sieht das aus? Ne, wie interessant ist das? Und dann diese, ja, weirde, eerie Atmosphäre, die dann einsetzt, sobald der Horror kommt und du weißt gar nicht, was du zu tun hast, wo du hin sollst. Du fühlst dich voll verloren, weil du bist ein unschuldiges Mädchen. Du bist ein Schulmädchen. Also nicht du persönlich.
Nee, alles du klar. Weißt, was ich mache. Ich kann damit leben, alles gut, ja.
Ich bin ein Schulmädchen.
Auch damit kann ich leben.
Ich bin ein Schulmädchen in dem Spiel, weißt du? Und ich das sind Monster, die weit über das hinausgehen, was ein Mensch verarbeiten kann. Und zwei Stunden später bin ich ein fucking Marvel-Superhero und klatsch die alle weg, als wär's nix gewesen. So, wo bleibt denn noch der Horror? Ich fand das so schade. Ich fand das so schade, dass es mir als Spieler so viel Kontrolle gibt.
Bevor ich dir darauf antworte, hätte ich nur eine Frage an dich. Hast du Kampf auf normal oder auf schwer gestellt?
Ich habe es erstmal auf normal gelassen. Es hat mich einfach normal gelassen. Weil hätte ich es auf schwer gestellt, wäre das einfach nur unnötig frustrierend. Hätte ich es auf leicht gestellt, wäre das einfach nur unnötig im Allgemeinen. Deswegen habe ich es auf normal gelassen.
Ich gehörte zu den größten Kritikern des Silent Hill 2 Remakes, weil ich meinte, das zu remaken ist unglaublich schwierig und muss man auch gar nicht, weil Silent Hill 2 halt einfach für sich stehen kann. Es ist keinen Tag gealtert, es ist einfach fantastisch. Das, was Bloober mit Silent Hill 2 gemacht hat, ist halt wirklich eine moderne Interpretation von Silent Hill. Wir haben es hier nicht mit Survival Horror, sondern eher mit Survival Terror zu tun. Das ist das, was ihr in Resident Evil auch nur noch bekommt, weil dieser richtige Horror weggestorben ist. Ich finde aber die Interpretation gelungen. Es gibt Orte, die haben sie gut umgesetzt, es gibt Orte, die haben sie komplett verkackt. Ich sag, Silent Hill, so wie wir es kennen, ist in der Moderne schwierig zu verkaufen. Da haben wir das Publikum nicht mehr. Und dann wirst du es auch nicht mehr so massenweise verkaufen. Das Problem beim Horror ist, es ist ein super nischiges Feld und daraus ein Mainstream-Ding zu machen, das beißt sich mit sich selbst.
Aber guck mal, Baldur's Gate hat es geschafft. Baldur's Gate hat es geschafft, aus einer extremen Nische, viel größeren Nische, meiner Meinung nach, als Horror, oder viel kleinere Nische als Horror, Mainstream zu werden. Und da haben einfach nur meiner Meinung nach die Entwickler von Silent Hill, die jetzigen Entwickler und auch Blubber Team, nicht genug Eier gezeigt. Ich kann dir von meiner Erfahrung erzählen, was Silent Hill 2 angeht. Ich habe das Spiel angemacht und dachte so, okay, die Grafik ist cool. Die Locomotion, also wie sich der Charakter bewegt, wenn man betrachtet. Also es gibt mehrere Arten, also da, jetzt kommt mein Dev-Gehirn. Es gibt mehrere Arten, wie du eine Locomotion, die Bewegung eines Charakters gestalten kannst. Du kannst sie entweder physikbasiert machen, sodass wenn ein Schritt erfolgt, die Engine ist tatsächlich auch als ein Schritt berechnet und dich nach vorn bewegt. Oder du kannst sie animation-driven machen. Das heißt, eine Animation wird ausgeführt und ein Punkt, der Pivot, der in einem Skelett eines Charakters steckt, wird nach vorn bewegt. Da hat's für mich Silent Hill schon mal das erste, was sie total verkackt haben. Die Locomotion hat sich sehr oft gefühlt. Aber das ist halb so wild, darüber kann ich da drüber schauen. Das ist nicht so schlimm. Dann kommt eine Sache dazu. Ich kam halt in diese Stadt und dann sehe ich halt so den ersten Gegner. Den habe ich umgehauen und das war okay. Und dann kam, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, direkt am Anfang so diese kriechenden Viecher.
Ja, die Lion Figures, ja.
Genau. Und da habe ich eins davon erledigt und dachte mir, wow, das war gruselig. Und wenn ich 2 Meter weitergegangen kam, noch eins, so habe ich getötet. Und dann kam noch eins, und dachte ich mir, okay, jetzt wird's aber hier eng. Und dann kam noch eins und 2 Meter später kam noch eins, 3 Meter später kam noch eins, 4 Meter später kam noch eins. Und dann habe ich das Spiel ausgemacht und habe gesagt, nee, danke, brauche ich nicht.
Vollkommen verständlich und auch das kritisiere ich daran, dass das Action-Gameplay zu hoch ist. Es muss anscheinend so hoch sein, damit es sich verkauft. Ich glaube, wenn sie es rausgelassen hätten, dann hätte das keine Wellen geschlagen, hätte es nicht mithalten können. Was ich aber gerade auch von Silent Hill 2 und Silent Hill F toll finde, das, was diese Reihe ausmacht, ist immer noch da. Es versteckt sich im Hintergrund, es bleibt da. Wie du hattest schon gesagt, Silent Hill F ist fantastisch. Gerade das Interpretieren, das Psychologische, was wir dort erleben, es ist immer noch da. Es ist stärker im Hintergrund, während damals das Gameplay in Silent Hill 2 wirklich zweckmäßig war. Ne? Das Gameplay war im Hintergrund, jetzt hat es sich getauscht. Die Stärken sind noch da. Das ist diesen modernen Kompromiss, den wir gehen müssen. Und ja, über das Kampfsystem in Silent Hill 11 können wir sprechen. Ich finde aber auch, das Wichtigere, worüber wir sprechen müssen, weil, wie gesagt, das Gameplay ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Die viel wichtigere Arbeit ist weiterhin geleistet worden und darüber müssten wir viel mehr reden, als darüber, ob das jetzt einen Souls-Vergleich verdient oder eben nicht.
Verzeihung. Und was ist die viel wichtigere Arbeit deiner Meinung nach?
Der psychologische Horror dessen, dass wir uns permanent fragen, was wir eigentlich in Silent Hill F gerade erleben zwischen Anfang und Ende. Und das lässt sich tatsächlich nicht mal mit einem Satz spoilern. Und das ist ja gerade eine meiner liebsten Arbeiten bei mir bei den Liven, diese Monster zu analysieren, was sie über Hinako aussagen. Sie erzählt uns ja gar nichts über sich selbst. Aber alles, was wir sehen, erzählt alles über sie. Und deswegen finde ich es total interessant, diese unterschiedlichen Playthroughs zu erleben, mich mit den Blumen auseinanderzusetzen. Und das hat ja auch alles eine Bedeutung. Die große Arbeit beginnt erst jetzt, das zu interpretieren. Damit habe ich meinen Spaß. Und ich glaube, deswegen hat mich das Spiel noch mehr abgeholt. Würde man das jetzt noch einen reinen Gameplay-Aspekt betrachten, glaube ich, werden die meisten halt einfach nicht abgeholt. Aber das werden sie jetzt auch mit einem originalen Silent Hill 2 genauso wenig.
Das ist interessant.
Dieses Spiel ist total aus der Zeit gefallen. Oder anders gesagt, wie soll man das sagen? Silent Hill F ist in einem Jahrhundert erschienen, was ungewöhnlich für dieses Spiel ist. Und deswegen, dafür bin ich dankbar, selbst wenn es ein paar Kompromisse eingehen musste.
Ja, das kann ich ziemlich gut nachvollziehen. Also ich kann schon verstehen, dass Story und vor allem das Monster-Design und so weiter, ne? Das Environmental-Telling, auch das Monster-Telling, Monster-Storytelling.
Das Monster-Storytelling, ist ein cooler Begriff, ja.
Ja, dass es extrem spaßig ist, sich da irgendwie dahinter zu klemmen und das zu verstehen zu wollen. Ich habe nur leider in dem Moment, ich habe das Interesse dran verloren, weil ich weiß, dass etwas bevorsteht, was mir entfällt jetzt das deutsche Wort, aber das englische Wort ist tedious. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich will nicht nur, weil ich die Story erfahren will oder die Monster-Designs sehen will, weil das kann ich mit einer Google-Suche genauso, mich durchkämpfen auf etwas, worauf ich nicht so Lust habe.
Erlaube mir eine Frage. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, das weiß ich. Aber während alle Leute, die Resident Evil spielen, ich finde, da ist der Hauptstar die Monster. Wo du bist, ist scheißegal. Was du Rätsel löst, ist scheißegal. Resident Evil ist wirklich nur eigentlich ein Action-Shooter mit Horrorelementen. Das Kämpfen macht da den meisten Spaß. Und deswegen ist man auch gewohnt, dass man Monster umbringt, weil die ja Munition droppen. Und ich finde wiederum, in Silent Hill wiederum ist es nicht erforderlich, alles umzubringen. Da die meiste Zeit auch vor den Monstern wegzulaufen. Hast du jeden Kampf aufgenommen oder hast du auch Kämpfe gemieden? Fragezeichen.
Bis zu einem Punkt kannst du ja auch keine Kämpfe mehr meiden. Du musst sie betreten, soweit ich
richtig,
weiß,
bei Silent Hill. Richtig, gegen Ende auf jeden Fall,
so,
ja.
Ja, und das ist so, wo ich mir dachte, ja, nee. Das Ding ist, bei Resident Evil ist es so, dass der Horroraspekt ein anderer ist. Auf was ja Resident Evil setzt, ist ja Terror.
Ja, richtig.
Und auf was Silent Hill setzt, ist ja eigentlich psychologischer Horror. Und meine Einstellung war darauf, ich will psychologischen Horror erleben, den ich nicht bekommen habe.
Den wirst du im AAA-Bereich auch so nicht mehr erleben können.
Da muss ich dir leider absolut zustimmen. Der wird nicht mehr kommen. Das ist so schade, dass sie einfach nur keine. Die haben keinen Mut dazu. Und ich muss ehrlich sagen, das ist sehr enttäuschend.
Es verkauft sich halt auch nicht, weil wenn du jetzt mal zum Beispiel die Zahlen anguckst, Silent Hill 1 bis 2 Millionen Mal, also Silent Hill 2, das Remake, das wäre EA wiederum damals zu wenig gewesen, als sie darüber nachgedacht hatten und es auch letztendlich umgesetzt haben, nämlich Resceral Games zu schließen wegen Dead Space, weil sich das ja nur lächerliche 4 Millionen Mal verkauft hat. Horror ist halt super Nische. Du hattest eben das Beispiel Baldur's Gate 3 reingeworfen. Ich finde, da ist noch mal ganz andere Rezeption mit verbunden. Ne? Es ist halt sehr komplex. Gleichzeitig bietet es dir, dass ganz viele Entscheidungen berücksichtigt werden. Aber es ist was total Intuitives, dass Menschen ungern Angst haben. Und das meinte mal ein Ex-Chef von Visceral Games. Die Leute haben ungern Angst. Ich glaube, wir schauen gerne Streamern oder Streamerinnen dabei zu, wie sie Schiss haben. Aber wir wollen selber keinen Schiss haben. Horrorfilme sind leichter zu konsumieren. Und das ist so ein bisschen, es ist ja an sich ein unangenehmes Spiel. Und Leute haben, also verständlicherweise, nicht gerne Angst. Auch wenn ich zum Beispiel gerne Angst habe, aber damit kannst du keinen Massenmarkt füllen.
Nee, stimme ich dir auch leider zu. Es gab ja jetzt nicht wenige, die es versucht haben mit The Evil Within, mit Outlast, auch wenn Outlast ist jetzt nicht gerade AAA ist, oder Alien Isolation. Aber auch die zieht dich alle nicht zum psychologischen Horror, sondern eher zum Terror-Horror. Was an sich, natürlich hat es seine Daseinsberechtigung, ich mag es ja auch. Aber es ist nicht der Horror, auf den ich eigentlich aus bin an sich.
Aber das Schöne ist ja trotzdem, ne, es ist ja scheißegal, was den Resident Evil abknallen. Das ist ja irgendwelcher Bioabfall aus dem Umbrella-Labor. Aber diese letzte Schicht an psychologischem Horror ist ja tatsächlich in den Monster-Designs geblieben. Es macht ja schon einen Unterschied, gegen was du dort kämpfst. Selbst wenn es ein Action-Kampf verwurstet ist. Aber da ist, ich finde es, es hält sich hartnäckig, ist es noch drin. Ja, ich weiß das Gameplay. Ja, ich weiß, die Rätsel sind auch nicht so krass in Silent Hill F. Aber es, ich unterstütze diesen Kampf, dass es doch da bleibt, wo es eigentlich gar nicht hingehört hat. Anderes Beispiel ist Alone in the Dark, das Remake. Ich habe vieles davon genossen. Es hat zu sehr Resident Evil kopiert, ohne es zu können. Das Studio wurde nachher auch geschlossen. Ich habe trotzdem das Experiment habe ich genossen. Anderes Beispiel, Alan Wake 2. Auch hier, die wussten nicht, was sie eigentlich machen wollten. Ich finde, es ist mehr ein Storyspiel, wo das Gameplay im Weg ist. Es ist irgendwie zwischen Silent Hill und Resident Evil und hat sich jetzt mittlerweile erstmal so langsam rentiert. Und das ist an sich nicht wirklich großartig vielversprechend. Aber ich liebe jedes Experiment abseits von Resident Evil, weil Resident Evil hat mit Horror so überhaupt nichts zu tun.
Warte. Da muss ich sagen, Resident Evil, da hat es einen Teil geschafft, ein bisschen den psychologischen Horror anzukratzen. Und auch das auf eine sehr, sehr, sehr gute Art und Weise. Resident Evil 7. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mich, habe ich ein paar Mal die Hosen wechseln.
Das ist ein großartiges Spiel,
sehr gut gemacht. Das hat es sehr gut gemacht, weil du nicht irgendwie in eine Stadt kommst, wie in Resident Evil, oder in ein Dorf, besser gesagt. Du weißt, da sind Zombies. Du weißt, dass da alles irgendwie dich auffressen wird. Es war eine Mini-Open-World, um mal wieder zurück zum Open-World zu kommen, aber die war, Junge, du hast keine Ahnung, was zum Fick hier passiert, weil das eine Familie ist, die so fucked up ist. Und du weißt nicht, wo die sind, was die machen. Du hast die ganze Zeit Panik, weil du keine Ahnung hast, was zum Teufel hier passiert. Und das hat's, das hat's richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe leider, muss ich zu meinem Geständnis sagen, Resident Evil Village noch nicht gespielt. Das ist noch auf meiner Liste. Ich weiß nicht, wie es da umgesetzt ist. Aber da haben sie den Horror so gemacht, wo ich echt dachte, Alter, ich weiß nicht, wie ich das allein weiterspielen soll.
Ich fand, 7 war tatsächlich auch so ein Ausnahmebeispiel, ne? Also ich meine, gut, es kam direkt nach 6, da waren sie uns schuldig, dass sie mal wieder den Horror-Einzug gelassen haben, weil, ne, wir erinnern uns alle an 6, an das Michael Bay-Terror-Dingsbums. Ich finde Village wiederum, weil das natürlich Resident Evil-Produktionen geschehen parallel, aber nichtsdestotrotz hieß es, sie hatten auch das Feedback bekommen, dass vielen Leuten Resident Evil 7 zu unheimlich war. Deswegen ist Village auch wieder runtergegangen. Und bei Village ist dieser Grusel Aspekt, den du gerade so toll beschrieben hast, der ist auf einen Part runtergeschrumpft in ein Larvenstadium zurück, weshalb ich echt gespannt bin. Und sie sagten auch selber, bei Resident Evil Requiem werden sie den Horrorgehalt jetzt auch wieder einsperren. Ich glaube nicht, dass wir noch mal sowas wie Resident Evil 7 bekommen. Das war, glaube ich, auch noch mal so ein Ausnahmebeispiel. Und sie waren es uns schuldig. Ich glaube, wir werden aber sowas von denen nicht noch mal bekommen.
Ja, schade. Auch ich mag Resident Evil an sich. Ich meine, der Fünfer war halt hilarious. Ich fand den super witzig. Der war null Horror.
Gehört zu einem der bestverkauften Teile tatsächlich.
Aber ich mag ihn auch, weil der halt im Koop war der fantastisch. So viel Spaß gehabt. Das Spiel hat mir einfach nur Spaß geliefert. Ich weiß nicht warum.
Kennst du Obscure?
Ich kenne Claire Obscure.
Nee, ja, ich weiß, das verwechselt man jetzt gleich. Obscure aus dem Jahr 2004, ein Resident Evil-Klon, den ich immer gerne anspreche.
Nee, leider nicht.
Gibt es auf Steam, Remote, kann man tatsächlich zu zweit spielen, ist exakt das, was du gerade beschrieben hast, an der amerikanischen Highschool mit Survival-Horror. Ist bis heute eines der atmosphärischen und besten Horrorspiele. Ich muss es leider jedes Mal erwähnen, wenn wir über Resident Evil sprechen. Ich empfehle die Obscure.
Oh, das sieht aber auch cool aus. Natürlich kenne ich das PlayStation 2-Cover. Das Spiel habe ich definitiv gesehen. Also tatsächlich als physikalische Version irgendwo in Läden oder damals halt irgendwo. Obscure, okay.
Ich sage dir, es gibt nichts Unheimlicheres als einen Pariser Kinderchor, der lateinische Texte singt.
Oh, ich war mal in Paris, ich habe das sehr viel gesehen.
Dann weißt du ja, wovon ich rede.
Warum sieht man unbedingt, ich gehe auf Steam und da wird mir halt ein Höschen von der Frau ins Gesicht gehalten. Ja, super. Leute.
Was auch immer mit deinem Steam los ist. Lustigerweise, mir fällt nur eine einzige.
Nein, von Obscure.
Okay, spannend. Lustigerweise, mir fällt nur ein einziges Horrorspiel mit einer Open World ein, nämlich tatsächlich Deadly Premonition.
Oh, das kenne ich. Das ist nice.
Ist es absichtlich Trash oder ist das gemein, das Trash zu nennen? Ich meine, es ist fantastisch, aber es ist auf jeden Fall nicht so.
Es ist Trash.
Danke.
Es ist Trash.
Danke.
Das ist Trash, aber guter Trash.
Guter Trash, es ist guter Trash.
Ja, das ist guter Trash. Es ist halt, ich weiß nicht, wie man die, wir hatten das gemacht. Weil wenn es irgendwie Team Ninja war, irgendwie, nee, Rising Star. Nee,
Suri heißt, glaube ich, der Herr dahinter. Ganz bekannter, wie heißt du denn, Access Games, aber dahinter steckt, wie heißt du denn, Suhiro?
Es ist Hideaki Suhiro, aber es ist ein japanisches Spiel. Und ich finde, Japaner haben eine sehr gewisse Art, Spiele zu machen, sobald sie das JRPG, sobald sie die JRPG-Schublade verlassen. Und dafür liebe ich es. Es ist so herrlich abgefahren. Es ist einfach nur, ich finde, es ist so Hideo Kojima mal 100.
Ja, gehe ich mit.
Es ist so herrlich es sind so herrliche Zwischensequenzen. Es ist dann, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann, aber dafür liebe ich die japanischen Spiele.
Die sind halt manchmal toll. Schön bescheuert, ne? Deswegen.
Es ist so schön bescheuert, ja. Es ist wirklich, wirklich nett. Ja, gefällt mir. Die Spiele sind dann auch wirklich nicht perfekt. Ne? Noch lange nicht. Aber die sind witzig. Ich mag das.
Der Rest der Welt hat irgendwie kaum Humor, ne? Das ist es halt. Also, aber ja. Nee.
Ja, es muss alles ultra ernst sein, ne? Es muss alles irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube. So ein Deadly Premonition, das nimmt sich einfach selbst in manchen Teilen nicht ernst und das ist schön zu sehen.
Ich habe letztens das Remake von Lollipop Chainsaw gespielt und dachte mir so.
Musste ich auch an das Spiel als die ganze Zeit denken.
Es kann manchmal so witzig und gleichzeitig so gut sein, obwohl es eigentlich gar nicht so viele Standards einhält. Aber ne, ich glaube auch, wie gesagt, man kann mit allem Geld der Welt kannst du halt wahre Kreativität irgendwie dir nicht erkaufen. Ne? Das ist, da ist egal, wie viel Geldscheine du aufeinander legst, das bringt überhaupt nichts. Wir haben diverse Open Worlds heute nicht besprochen, weshalb ich da einen zweiten Teil wittere.
Es braucht einen zweiten Teil und es braucht das Ranking. Ne?
Es braucht das Ranking. Ich habe noch diverse Beispiele, die mir einfallen, aber ich glaube, wie gesagt, das klingt fantastisch nach einem zweiten Teil. Roman, es hat mich unglaublich glücklich gemacht, mit dir über Open-World-Spiele zu reden und mal kurz mal wieder über Silent Hill F zu reden. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommen würdest.
Das wird schon, das wird gut. Ich komme auf jeden Fall wieder und dann bewerten. Ich bleibe so lange wie nicht diese 800 Spiele bewerten auf einem Ranking von A bis F.
Gut, wir haben heute.
Und wir müssen sie alle ausprobieren.
Wir müssen sie auch alle ausprobieren. Das ist ein Projekt für 20 Jahre und wir haben, glaube ich, heute über 9 Welten gesprochen. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Tempo. Leute, wenn ihr das auf YouTube gesehen habt, könnt ihr das auf Spotify und anderen Podcast-Apps eures Vertrauens genießen. Schaut bitte gerne bei Broken Entropy vorbei, fantastische Essays. Und wenn ihr gerade von Broken Entropy vorbeigekommen seid, willkommen bei Enliven. Wenn ihr Interesse an Bonus-Content habt, meinen Silent Hill F-Analysen, die ich gerade eben schon angesprochen habe, dann schaut auf Steady vorbei oder bei einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Links sind alle unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, enlive das Leben, embrace das Chaos und vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke auch, dass du da warst, Roman. Haut rein.
Oh Ciao. Mein Gott, nein, wir haben noch nicht über Dark Souls geredet. Lass Stimmt. uns doch 2 Stunden weiter.
Ciao. Jetzt wisst ihr, wie es in Part 2 weitergeht. Haut rein. Ciao.
Ciao.